Wir haben gute Worte, auch prophetische Worte gehört. Ich wiederhole das einfach nochmal, manchmal vergisst man das ja. Die quietschende Tür, die schwer ist, die darfst du hinter dir lassen. Gott hat etwas Neues für dich vorbereitet. Schau da nicht zurück. Grabe deine Wurzeln tief. Du bist gegründet in Jesus, in diesem Fels. Da kannst du nicht so leicht herausgerissen werden. Und Gott und Jesus Christus hat gute Gedanken über dir. Du bist wertvoll, du bist kostbar in seinen Augen. Denke nicht zu gering über dich. Und ich werde jetzt auch eine Bibelstelle lesen, wo es um Worte geht, die wir sprechen aus dem Jakobusbrief, Kapitel 3. Jakobus ist ja ein ganz praktischer Brief mit Handlungen, die wir tun sollen. Und ich lese dort ab Vers 2 aus einer modernen Übersetzung, sodass wir den Text gut verstehen können. Wir alle sind in vieler Hinsicht fehlerhafte Menschen. Wer nie ein verkehrtes Wort redet, ist ein vollkommener Mensch. Er ist fähig, seinen ganzen Leib im Zaum zu halten. Wir legen den Pferden das Zaumzeug ins Maul, damit sie uns gehorchen, und so lenken wir das ganze Tier. Oder denkt an ein Schiff, es ist groß, es wird von starken Winden getrieben, trotzdem wird es mit einem winzigen Ruder gesteuert, wohin der Steuermann es haben will. Ebenso ist es mit der Zunge. Sie ist nur klein und bringt doch gewaltige Dinge fertig. Denkt daran, wie klein die Flamme sein kann, die einen großen Wald in Brand setzt. Der Mensch hat es fertiggebracht, alle Tiere zu bändigen, Raubtiere, Vögel, Schlangen und Fische. Aber die Zunge hat noch niemand bändigen können. Diesen ruhelosen Störenfried, voll von tödlichem Gift. Mit der Zunge loben wir Gott, unseren Herrn und Vater, und mit ihr verfluchen wir unsere Mitmenschen, die nach Gottes Bild geschaffen sind. Aus demselben Mund kommen Segen und Fluch. Meine Brüder und Schwestern, das darf nicht sein. Eine Quelle lässt doch nicht aus der gleichen Öffnung genießbares und ungenießbares Wasser fließen. Meine Brüder und Schwestern, auf einem Feigenbaum wachsen doch keine Oliven. An einem Weinstock hängen keine Feigen. Und eine salzige Quelle kann niemals Süßwasser hervorbringen. Lasst uns noch mal beten, himmlischer Vater. Wir danken dir für dein Wort, bitten dich, dass du durch diese Worte jetzt zu unseren Herzen sprichst, zu jedem Einzelnen ganz persönlich das, was du ihm sagen möchtest. Gib du Gnade zum Verkündigen und Auslegen deines Wortes, gib du Gnade zum Hören und mach uns zu Tätern von dem, was du uns sagen möchtest. Amen. Jakobus spricht hier über die Auswirkung unserer Worte. Ich weiß nicht, ob ihr die Bilder gestern gesehen habt vom Freizeitpark Rust. Kommt ja heute alles ganz schnell dann auf Videos, YouTube. Da kann man das ja dann betrachten, wie dort das schwedische Viertel komplett abgebrannt ist. Lichterlohe Flammen sind da herausgeschossen und das ganze Viertel, das dort besteht, da ist nichts mehr übrig. Glücklicherweise gab es keine Verletzten. Das ist ein Wunder, oder dass Menschen zu Schaden gekommen sind. Aber als ich das so sah, habe ich wieder gedacht, welche Kraft hat Feuer? Und das ist das Bild, das Jakobus hier benutzt. Er sagt, mit einem Wort oder negativen Worten, da kannst du einen ganzen Wald anzünden, das verbreitet sich, das geht umher und es kann so viel Zerstörung schaffen. Und er redet hier ja nicht zu den Ungläubigen, wie wir so gerne sagen, der Jakobusbrief richtet sich an die Gläubigen, an die Christen. Und er spricht davon, von dem, was wir heute Morgen getan haben, und ich glaube, das hat Gott erfreut. Wir haben ihn gelobt, wir haben ihn gepriesen, wir haben wunderschöne Lieder gesungen, und Jakobus sagt, das darf ja nicht sein, dass aus demselben Mund, aber leider ist es möglich, Segen und Fluch, gute Worte und böse Worte hervorkommen. Da müsst ihr aufpassen, das ist sein Appell an sie. Worte können heilen oder sie können verletzen. Wenn dir jemand ein ehrliches Kompliment gemacht hat, dich gelobt hat, dann weißt du das noch, manchmal noch nach Jahrzehnten. Du weißt noch, wie der Lehrer unter deine Arbeit ein sehr gut geschrieben hat, vielleicht noch mit lachendem Gesicht und dann noch irgendein Lob. Du hast dich da richtig angestrengt. Klasse Arbeit. Und da denkt man gerne zurück. Aber du weißt es auch noch, wenn da drunter stand MGH, so hat mal einer meiner Mitschüler gesagt. Es war wieder MGH drunter. Was heißt das? Mangelhaft. Die 5. Ungenügend. Reicht nicht aus. Obwohl du dich so bemüht hast, obwohl du dich angestrengt hast, war es wieder mal die 5 oder vielleicht sogar die 6. Vielleicht hat der Lehrer oder wer auch immer jetzt tätig war, dich ja vor der ganzen Klasse sogar noch blamiert und gesagt, ja, und dann hatten wir wieder ein mangelhaft, leider. Sonst war der Durchschnitt gut, aber leider gab es wieder diese Note. Das, was über uns gesagt wird, das hat eine Auswirkung auf unser Leben. Es kann eine Auswirkung haben auf unsere ganze Entwicklung. Vor vielen Jahren wurde ich von einem unserer Gemeindeglieder in Geislingen gebeten, dass ich ihn begleite zu einem schweren Gang. Er hatte einen Freund, der kam nicht in die Gemeinde, und der Vater dieses Freundes, der lag im Sterben. Und dann wollte er, dass sein Freund aus der Gemeinde mit ihm zusammen dorthin geht. Und dieser Freund aus der Gemeinde, der hatte die gute Idee, dass er sagte, da nehme ich den Pastor mit. Das kann ja nie schaden, gell? Und so hat er mich gebeten, dass ich ihn begleite. Ich kannte seinen Freund nicht und ich kannte auch den Vater nicht. Wildfremde Leute für mich, ich kannte nur ihn. Und so gingen wir zusammen in das Haus dieses Mannes. Er war zu Hause, nicht im Krankenhaus. Und da lag er in seinem Bett und er wusste, es geht zu Ende mit mir. Und was sagt man da? Das ist ja immer schwierig. Da steht man dann um das Bett herum, alle gucken betreten. Und dann fing der alte Mann an zu reden. Und er war in großer Sorge, weil er einen kleinen Betrieb aufgebaut hatte, eine Schuhreparaturfabrik, die hatte er mühsam aufgebaut, seine ganze Kraft darin investiert, das war sein Lebenswerk. Und seine Gedanken waren, wie geht das jetzt weiter, wenn ich nicht mehr da bin? Wer führt es fort? Und das hat er auch so ausgesprochen und sein Sohn stand da an der Seite des Bettes und sein Sohn war mit involviert in diesem Betrieb. Er hatte mit ihm zusammengearbeitet, schon viele Jahre. Und als der Vater so seine Sorgen äußerte, da wurde der Sohn ganz, ganz traurig. Und dann sagte er zu seinem Vater, trau mir doch einmal etwas zu, dass ich das weiterführen kann. Und da kam der ganze Schmerz und die ganze Verletztheit, unter der er gelitten hat, ich kann ja eh nie was, der Vater hat es immer so gezeigt, heraus. Das habe ich nicht vergessen, diese Szene. Trau mir doch einmal etwas zu. Vielen Menschen ist es so ergangen in ihrem Leben. Nicht alle hatten eine glückliche und behütete Kindheit, wo die Eltern freuten und ermutigten, wie das alles so sein soll, sondern wo ein anderer Ton herrschte und wo Ablehnung da war, vielleicht schon von der Kindheit. Oh, wärest du doch ein Junge geworden. Oder hättest du doch das, oder wir hatten solche Hoffnungen in dich, dass du das und das mal erfüllst, aber du schaffst es ja nicht. Worte haben eine ungeheure Kraft und Macht. Und besonders wir als Christen sind aufgefordert, dieser Kultur, die herrscht in unserer Umwelt und wo es ganz, ganz stark nur nach dem Leistungsprinzip geht, wenn du gewisse Erwartungen erfüllst und kannst, dann bist du gut. Und wenn du das nicht schaffst, dann bist du eben ein Versager. Schon die alten Philosophen haben gesagt, was wir am nötigsten brauchen, sind Menschen, die uns ermutigen, das zu tun, was wirklich in uns steckt. Sind wir hier noch im Schwabenland? Ich muss immer aufpassen, wo ich bin, gell? Da sind wir wieder, weil ich bin auch manchmal bei den Badensern, die haben das dann, oder Franken, die haben das dann nicht so gern, wenn ich sage, im Schwäbischen sagt man, obwohl man dann den Spruch doch überall kennt. Wie heißt das im Schwäbischen? Nicht geschimpft? Ist Lob genug, habt ihr auch schon mal gehört. Nicht geschimpft ist Lob genug. Der Schwabe ist vom Naturell her äußerst sparsam mit Worten der Anerkennung oder des Lobes. Als ich mit meinem Döte oder Onkel vor einiger Zeit, ist jetzt auch schon länger her, zusammen war, so im Kreise der Familienrunde und wir so im Gespräch waren, dann sagt er: Herr, kürzlich hat meine Frau was Neues gekocht. Das ist ja ein Wagnis, gell? Sie hat was Neues gekocht. Sie hat was Neues ausprobiert. Und dann sagt er weiter: Und es hat einmal schlecht geschmeckt. Man hat es essen können. Das ist fast die höchste Form des Lobes, die so einem guten alten Schwaben über die Lippen gehen kann. Et schlecht. Wenn von Norddeutschland mal Leute unten waren, hat auch jemand gesagt: Ist et schlecht heute. Er hat gesagt: Was? Was hat er gerade gesagt? Er hat gesagt, das Essen schmeckt nicht schlecht. Da hat es gar nicht genau verstanden. Um was es da ging, wie, was, Essen war schlecht oder nicht? Nee, es war echt schlecht. Es war gut. Ein Pfarrer hatte eine Konfirmandenklasse und dieser Pfarrer war auch ein großer Liebhaber der Kleintieraufzucht und er wollte einen Hühnerstall bauen, so in Eigenhandwerk, und dann fragte er seine Konfirmanden, ob ihm da jemand helfen möchte, und nur einer der Jungen war bereit, seine Freizeit zu investieren und mit ihm zusammen diesen Hühnerstall zu erbauen, und sie waren da einige Zeit beschäftigt, und als es schließlich fertig war, da überreichte der Pfarrer ihm einen Umschlag, und der Junge war natürlich ganz gespannt, was da jetzt wohl drin sein wird, und hatte auch natürlich gewisse Hoffnungen. Und als er den Umschlag dann öffnete, da war da eine schöne Karte drin mit den Worten: Du bist Gottes Sohn du brauchst keinen Lohn. Am nächsten Morgen, als der Pfarrer dann kam und seine frisch eingesetzten Hennen besichtigen wollte, da waren alle Türen offen und es waren keine Hennen mehr da. Und dann fand er einen Umschlag und den öffnete er und da war ein Zettel drin und da hieß es: Du bist Gottes Diener, du brauchst keine Hühner. Die haben sich gegenseitig ermutigt und gelobt. Der Apostel Paulus schreibt ja verschiedene Briefe und er hat ja ganz unterschiedliche Gemeinden gehabt. So wie ich habe ja jetzt das Privileg oder das Vorrecht, für circa 50 Gemeinden verantwortlich zu sein. Und die sind ja ganz unterschiedlich. Nicht, dass er denkt, die sind alle genau gleich. Da gibt es solche, die machen einem richtig Freude. Und da gibt... Richtig. Willi hat's gewusst. Und dann gibt es solche, die machen einem richtig Sorge. Die streiten miteinander, da muss man Konflikte klären, da gibt es Spaltung, da gibt es alles Mögliche. Das gab es auch im Neuen Testament, da gab es Gemeinden, die machten Paulus Freude und es gab Gemeinden, die machten ihm richtig Sorge und Mühe. Wer weiß, was so eine Gemeinde war, mit der er große Mühe hatte. Die sind sogar bekannt geworden, der korinthische Lebensstil, so sagte man, also dieser Lebensstil, wo man die Sünde eigentlich sehr, sehr locker nahm, wo man sagte, was macht das aus, wenn ich zu einer Prostituierten gehe, das betrifft doch nicht meine Seele und mein Geist, es ist ein körperliches Bedürfnis, so wie ich Hunger und Durst habe, so habe ich ein sexuelles Verlangen und wenn die Frau eben gerade nicht so kann, dann gehe ich da zu einer jungen, frischen Dame und dann befriedige ich dieses Bedürfnis und dann ist alles wieder gut. Tatsächlich so, ihr glaubt es vielleicht nicht, aber ich könnte es euch aus dem Wort belegen. Oder wenn die das Abendmahl miteinander feierten, davor war noch eine festliche Mahlzeit, also da gab es nicht nur so ein Stückchen Brot und ein Schlückchen Wein, sondern die haben da richtig gegessen miteinander und dann haben sie das Abendmahl in das alles eingebettet. Die reichen Leute, die Gutsherren, die konnten schon früher kommen zu diesem Essen. Die Arbeiter und Tagelöhner, die es auch in der Gemeinde gab, die mussten arbeiten den ganzen Tag und konnten nicht schon um 5 da sein, wenn es da losging, sondern erst spät. Und als sie dann kamen, unvorstellbar fast, da war das alles, was zum Essen da war, schon aufgetilgt, bis auf ein paar Überreste. Und da schreibt der Apostel Paulus: Meine Lieben, so könnt ihr den Tisch des Herrn nicht miteinander feiern. Der eine ist schon trunken, da gab es also auch guten Wein, und voll gefressen, und die anderen kommen hungrig und durstig. Wo ist da die Liebe untereinander? Sie haben sich gegenseitig in ihren Streitigkeiten vor Gericht gebracht. Und Paulus sagt: Warum könnt ihr das nicht in der Gemeinde regeln? Oder warum könnt ihr, das ist ja auch mal möglich, sogar verzichten, wenn euch einer betrogen hat? Aber jetzt geht ihr vor weltliche Gerichte und lasst das klären. Das sind alles Probleme, die Paulus anspricht. Also wirklich eine Gemeinde, die, da seid ihr ja eine Mustergemeinde dagegen. Und jetzt schaut mal, wie Paulus an diese Gemeinde schreibt, einleitend 1. Korinther Kapitel 1, ab Vers 4. Ich danke meinen Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. In ihm seid ihr in allem reich gemacht worden, in allem Wort und aller Erkenntnis, wie das Zeugnis des Christus unter euch befestigt worden ist, Daher habt ihr an keiner Gnadengabe Mangel, während ihr das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch auch befestigen wird bis ans Ende, dass ihr untadelig seid. Das hört sich gar nicht an, wie wenn hier an eine Gemeinde geschrieben wird, die solch große Probleme hat. Was ich damit aufzeigen will, ist, Paulus sah trotzdem das gute Werk, das Gott begonnen hatte in diesen Korinthern. Und er sah auch, dass Gott es zu Ende führen kann. Und diesen Blick, den wünsche ich mir für mich und auch für uns, auch im Umgang mit unseren Mitgeschwistern. Manchmal sehen wir ja nur noch das Negative oder das Schlechte, das sicherlich auch vorhanden ist. Aber Gott sieht uns anders. Gott sieht uns immer noch als seinen Sohn und seine Tochter. Und wir wissen, es gibt ungezogene Söhne und Töchter. Manchmal haben wir auch Mühe mit den eigenen Kindern gehabt. Nicht alle waren immer ganz brav. Aber in der Regel ist es so, dass gerade die, die jetzt aus der Rolle getanzt sind, die haben die besondere Liebe auch bekommen. Um die hat man noch viel mehr geworben als die, die da brav mitgelaufen sind. So ist ein guter Vater und eine gute Mutter. Paulus sagt einmal, es gibt viele Zuchtmeister, schreibt er auch an die Korinther. Es gibt zehntausende Zuchtmeister, aber nur wenige Väter und Mütter in Christus. Gott möchte, dass wir Väter und Mütter in Christus sind. Das heißt, dass wir auch Menschen, die neu zum Glauben gekommen sind, vielleicht sogar manchmal die länger dabei sind, weiter für sie Ermutiger sind, auch wenn sie in ihrem Leben Dinge tun, die uns vielleicht gar nicht gefallen. Als ich in Geislingen die Arbeit begonnen habe, vor fast 30 Jahren, mit 24 Jahren kam ich dort in die Gemeinde, die mehrere Spaltungen hinter sich hatte. Es waren fast nur noch alte Geschwister übrig, sehr alte. Es gab keine Jugend, Lobpreis, Hauskreis oder irgendetwas dergleichen. Es gab einen Pastor, Gotthilf Steinke, der Geislingen und Göppingen hatte und der sehr, sehr frustriert war mit der Arbeit. Und der mir sagte, ich habe hier alles probiert, Evangelisation, das, aber das ist so harter Boden, da geht nichts. Und er sagte, ich möchte nach Göppingen, mich dort auf die Arbeit ganz konzentrieren, mach du weiter hier in Geislingen. Das war mein Start, 1986. Ich zu Gott gebetet, Gott schick uns Menschen in die Gemeinde, so wie es die Geschwister ja auch immer gebetet haben. Und dann kamen tatsächlich Menschen. Herr Gott, er hört ja gern solche Gebete. Und so solche Menschen, wie die Gemeinde sie noch nie gesehen hatte, mit langen Haaren, mit Tätowierungen, mit einem Messer im Rucksack. Die haben erst mal eine Zigarette geraucht, nachdem der Gottesdienst aus war, direkt vor der Türe. So etwas hatten sie auch noch nie erlebt, meine lieben Geschwister. Die kamen in die Gemeinde und nicht wenige, viele. Und dann habe ich Hausbesuche gemacht oder einen Hausbesuch bei meinen alten Geschwistern. Den Gemeindeleiter im Ruhestand habe ich besucht. Ein guter Mann der preußischen Disziplin, der genau wusste, was richtig und falsch ist. Dann habe ich ihm gesagt, Bruder Wilhelm und zu seiner Frau Hilde, ihr habt doch jahrelang gebetet hier für Erweckung. Dann haben sie gesagt, ja, das haben wir. Ich habe gesagt, Gott hat eure Gebete erhört. Deshalb sind Menschen zu uns gekommen. Das ist so wunderbar, dass wir so einen Gott haben. Er hat eure Gebete erhört. Und dann habe ich ihm gesagt, und jetzt möchte ich eines. Ich möchte, dass ihr Väter und Mütter seid für diese Geschwister oder diese jungen Menschen, ganz jung waren sie gar nicht mehr alle, die jetzt zu uns in die Gemeinde kommen. Und ich möchte, dass ihr sie in Liebe aufnehmt und ihnen die Liebe Gottes zeigt. Und das habe ich im Prinzip allen unseren älteren Geschwistern gesagt. Und dann geschah das Wunder und ich betrachte es immer noch als ein Wunder. Keiner meiner älteren Geschwister hat die Gemeinde verlassen. Alle haben sich das genauso zu Herzen genommen, wie ich es ihnen gesagt habe. Sie haben sich Listen angelegt, sie kannten die jungen Leute namentlich. Und wenn da einer fehlte, eine alte Schwester, die hat mich gefragt, was war mit dem Pitz, wo war der, was ist mit dem los, was ist mit dem Luis los, was ist mit dem Sasse los. Und es war von Herzen so gemeint. Und das hat dieses Wunder bewirkt, dass wir noch während der Zeit meines Praktikums, ich habe ja gerade erst angefangen, den Raum so voll hatten, dass tatsächlich die Leute keinen Platz mehr hatten, wie es mal im Markus-Evangelium bis draußen vor der Tür standen und wir ein neues Gebäude kaufen mussten. Für über 1 Million DM oder circa 1 Million DM damals. Es ist möglich, die Liebe Gottes. Unsere jungen Geschwister haben zum ersten Mal erfahren, was es bedeutet, Vaterschaft und Mutterschaft. Viele hatten das nie erlebt. Während wir in der Anbetung waren, so wie heute Morgen, da waren die in ihren Rockerkleidung, Lederbekleidung dagestanden und die Tränen liefen ihnen die Backen herunter. Und sie haben nachher gesagt, sie wissen gar nicht, was mit ihnen los ist. Sie haben noch nie geweint, das waren knallharte Kerle. Dann habe ich ihnen gesagt, das ist die Liebe Gottes. Das ist der Geist Gottes, der eure Herzen berührt. Ich habe die Veränderung in diesen Menschen gesehen, durch die Liebe Gottes und durch den Heiligen Geist. Dass sie sagten, ich möchte nicht mehr weiter rauchen, ich möchte nicht mehr weiter Drogen nehmen. Ich weiß, dass das mir schadet. Ich habe ein größeres Glück gefunden. Ich habe endlich Frieden gefunden in diesem Christus. Ich möchte meine Beziehungen klären. Ich möchte die Frau, mit der ich zusammenlebe, heiraten oder wir trennen uns. Das war nicht, wie schon gesagt, indem ihnen jetzt jemand sagte, ihr müsst das alles tun, sondern es war der Geist Gottes, der dieses Werk vollbracht hat. Und trauen wir es doch diesem Heiligen Geist zu, dass er Veränderungen schaffen kann. Ich habe es erlebt und ich glaube, dass das auch heute noch möglich ist. Das war der Geist, in dem Paulus mit dieser Gemeinde redete. Das heißt nicht, wie schon gesagt, natürlich hat er nachher Dinge angesprochen, wo er sagte, das ist nicht gut, was ihr hier tut. Aber das war eingebettet in dieses Wohlwollen, wo der andere weiß, ich bin geliebt, der meint es wirklich durch und durch gut mit mir. Und da ist ein Unterschied. Und das merken Menschen sehr schnell, will da jemand mir nur seine Heiligkeitsgesetze und seinen Glauben auf, oder ist er an mir als Mensch, als Person interessiert? In diesem Geist hat Paulus seinen Gemeinden gedient. Meine Kinder, schreibt er mal an die Galater, um die ich abermals Geburtswehen erleide. Weiß gar nicht, gell? Der war ja nie schwanger, der Paulus, oder ich weiß nicht, ob er zugeschaut hat oder was. Aber er beschreibt es in dem stärksten Bild auch des Leidens. Und so beschreibt er sein Ringen um die Gemeinden. Ich kämpfe um euch wie eine Mutter, die ihr Kind gebärt und aufzieht. Im Alten Testament, da gibt es die Geschichten, das sind ja alles für die meisten von euch sehr, sehr bekannte Geschichten, aber manchmal ist es gut, wenn wir daran erinnert werden. Es war eine schwere Zeit für Israel, die Midianiter, Amalekiter hatten das Land unter Kontrolle. Man konnte nicht rausgehen und dort etwas anpflanzen, denn wann immer etwas angepflanzt wurde, wurde die Ernte sofort geraubt von den fremden Völkern. So musste man versuchen, heimlich irgendwo im Verborgenen etwas anzupflanzen, dass man etwas zu essen und trinken hatte. Und der Weizen, der wurde nicht draußen auf der Tenne die Spreu vom Weizen getrennt, sondern muss man im Keller runtergehen und dort versuchen, mühsam irgendwie die Nahrung zu erzeugen. Und da ist ein junger Mann ganz unten im Keller und versucht, gerade diese Arbeit auszuführen, die Spreu vom Weizen zu trennen. Und während er dort trischt, bekommt er Besuch und die Tür geht auf und da kommt ein himmlischer Bote herein. Er erkennt es gar nicht gleich, wer da hereinkommt. Er denkt, ach jo, da kommt irgendjemand. Und dann sagt er zu ihm, der Herr ist mit dir, du streitbarer Held. Wie hieß er, der junge Mann? Gideon. Der Herr ist mit dir, du streitbarer Held. Das ist ja eine Aussage, die hier gemacht wird. Gell? Wenn du ganz unten bist, und wenn du denkst, ich taug doch zu überhaupt nichts. Und eigentlich haben wir versagt, das war sein Gedanke, als Volk versagt, auch als Stamm versagt. Und deshalb ist Gericht da und deshalb ist all das Elend da. Und manche befinden sich ja in solch einem Loch, auch der Depression, der Einsamkeit, der Verzweiflung. Und es gefällt dem Teufel ja sehr, sehr gut, wenn er dich genau dort halten kann. In der Selbstanklage. In der Selbstinquisition. Mein leiblicher Bruder, ich habe ja deren 4 gehabt, 2 sind schon gestorben. Mein älterer Bruder Uli, du kennst ihn vielleicht noch, war so jemand, der sich immer unter Selbstanklage gestellt hat. War in vielen Psychiatrien, will ich gar nicht die ganze Leidensgeschichte erzählen. Und dort hatte er einen Seelsorger, da gibt es ja auch Pfarrer und Seelsorger. Und er sagte dann zu ihm, na, wieder in der Selbstinquisition, wieder in der Selbstanklage. Manchmal können wir das so meisterhaft uns selbst zu verdammen. Da braucht es gar nicht mal einen anderen. Und selbst zu verurteilen, ich kann nichts, ich tauge nichts, ich bin nichts, ich bin ein Versager. Gott sieht dich anders. Er möchte, dass du damit aufhörst. Und er kommt zu diesem Gideon herein, bricht einfach in dieses Gefängnis, in dieses Loch hinein und sagt, der Herr ist mit dir. Du streitbarer Held. Es war jetzt nicht so, dass Gideon deshalb in Begeisterungsstürme ausgebrochen ist. Gideon sagte zu ihm, bitte mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns denn das alles getroffen? Und wo sind all seine Wunder, von denen unsere Väter erzählt haben, wenn sie sagten, hat der Herr uns nicht aus Ägypten heraufkommen lassen? Jetzt aber hat uns der Herr verworfen und uns in die Hand Midians gegeben. Da kommt eine ganze Verzweiflung heraus. Er sagt, nee, der Herr ist nicht mit uns. Denn wenn er mit uns gewesen wäre, dann wäre das alles gar nicht passiert. Und dann wären wir jetzt nicht in der Hand Midians. Der Herr hat uns vergessen. Er hat uns verworfen. Da kommt all sein Schmerz, all seine Anklage, all sein Frust, all seine Verzweiflung raus. Manchmal ist es ja gut, wenn wir das auch mal rauslassen. Du musst es nicht immer alles in dich reinstopfen, bis es dich von innen her zerreißt. Die Klagepsalmen, das ist mal ganz Gutes zu lesen. Da gibt es nicht nur Jubelpsalmen, es gibt auch Klagepsalmen. Die Menschen ihre Not herausschreien vor Gott. Und das darfst du tun. Und Gott hört da auch zu. Und er nimmt es ernst. Da wandte sich der Herr zu ihm und sprach, geh hin in dieser deiner Kraft und rette Israel aus der Hand Midians. Habe ich dich nicht gesandt? Also dieses Jammerlied singt, da sagt dieser Bote zu ihm, der Herr ist mit dir. Der Herr ist mit dir. Rette Israel, sagt er zu ihm, aus der Hand Midians. Ihr werdet nicht ewig unterdrückt sein.
du wirst nicht ewig unterdrückt sein, sondern der Herr ist mit dir und er wird dich retten. Und wieder sagt Gideon, das ist für ihn unvorstellbar, bitte mein Herr, womit soll ich Israel retten? Siehe, meine Tauschenschaft ist die geringste in Manasse, ich bin der Jüngste im Haus meines Vaters. Er sagt, ich ist völlig unmöglich. Jeder andere könnte das tun, aber ich nicht. Wir sind der kleinste Stamm hier im Volk. Ich bin der Jüngste, ich bin der Geringste, ich bin der Allerletzte. Und der Herr sagt zu ihm, ich werde mit dir sein und du wirst Midian schlagen wie einen einzelnen Mann. Für mich ist das immer eine gewaltige Geschichte, wenn ich das lese. Wir haben jetzt nicht die Zeit, den Fortgang dieser Geschichte zu lesen, aber ich empfehle euch, das mal wieder neu aufzusprechen, Richter 6, wie das dann weitergeht und wie tatsächlich Gideon am Ende die Feinde schlägt und das Volk in die Freiheit führt. Der Herr ist mit dir. Ich bin schon am Ende meiner Predigt, könnte jetzt noch vieles weiter predigen, aber ihr habt es verstanden, hoffe ich. Wenn nicht, dann haben wir noch Einzelgespräche, wo wir das vertiefen können. Der Herr ist mit dir und er braucht dich. Und schau nicht zurück, ich bin wieder bei der Türe, der quietschenden Türe, die nicht mehr richtig aufgehen will, sondern er hat für dich einen neuen Weg bereitet. Du bist gegründet in ihm wie dieser Baum, der ganz tiefe Wurzeln hat. Und der Herr sagt über dir, um das letzte prophetische Wort zu nehmen, du bist wertvoll und du bist wichtig und ich möchte dich gebrauchen. Lasst uns gut übereinander reden, auch in der Gemeinde. Lasst uns positiv über den anderen reden. Fange an, den, mit dem du die meisten Mühen hast, einfach in deinen Gebeten zu segnen, für ihn zu beten. Herr, ich wünsche ihm nur das Allerbeste. Ich wünsche ihm, dass er Erfolg hat im Beruf, in der Familie, mit seinen Kindern. Wenn du anfängst so zu beten, dann wird sich auch in dir etwas verändern, in deiner Beziehung zu ihm. Du kannst nicht segnen und fluchen oder böse Gedanken haben gleichzeitig. Das geht nicht. Deshalb entscheide dich für das Gute, für die guten Gedanken. Ich muss euch doch noch eine letzte Geschichte, die muss ich euch noch erzählen. Von Martin Gensichen, der ist schon lange beim Herrn. Martin Gensichen hat viele sehr, sehr fröhliche Lieder gedichtet, die sind auch im Pfingstjubel eingegangen. Ein Mann, der ganz tief von der Liebe Gottes erfüllt war und es weitergab, ein Mann voll Heiligen Geistes. Aber der hatte natürlich auch so seine Herausforderungen und er berichtet folgende Geschichte. Ein Bruder war sehr ungehalten über mich und sagte es mir auch, wobei ich immer schweigend alles über mich ergehen ließ, ohne mich zu verteidigen. Das ist schon mal ganz gut, gell, so eine Haltung. Eines Tages sagte mir der Heilige Geist, tue Buße, gerade als ich wieder eine solche Demütigung erlebt hatte. Ich fragte, wieso soll ich denn Buße tun? Der Heilige Geist antwortete, du sollst den Bruder lieben, und du liebst ihn nicht. Das musste ich zugeben. Also galt es für mich, um Liebe zu beten, bis ich sie bekam. 6 Wochen lang bat ich jeden Morgen in meiner gewohnten Gebetszeit von 9 bis 12 Uhr um Liebe zu dem Bruder. Plötzlich wurde ich erhört. Eine magnetische, himmlische Liebesgewalt packte mich und zog mich unwiderstehlich zu dem Bruder hin. Ich eilte in seine Wohnung, gab ihm den Bruderkuss auf den Mund, ich zitiere, also wie es tatsächlich, gab ihm den Bruderkuss auf den Mund und er lächelte mich freundlich an. Wir wurden wahrhaft Brüder. Das war meine erste Liebestaufe. Er spricht hier über verschiedene Taufen und sagt, es gibt auch die Taufe der Liebe. Ich fand das sehr interessant. Du liebst den Bruder nicht. Manchmal fällt uns das ja wirklich schwer, das gebe ich auch ehrlich zu. Wir erleben ja nicht immer nur gute Dinge und wir tun auch nicht immer nur gute Dinge. Aber wir dürfen Gott bitten, dass er uns die Liebe schenkt. Auch den zu lieben, der uns das Leben schwer macht. Auch unsere Feinde zu lieben. Und das ist übernatürlich. Das ist nicht etwas, was wir selber aus uns bewirken können. Da hört alle Nettigkeit und Freundlichkeit auf. Es ist ein Wunder der Agape-Liebe Gottes, die dort am Kreuz sagt, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Und die, wie Stephanus sagt, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Amen. Ich gebe zurück.
Bernhard, vielen, vielen Dank für deine Ermutigung, deine Impulse. Immer schön, das auch mitzubekommen, zu bewegen. Ergänzend, vor kurzem ein Zeugnis gehört von Amerika. Kommt auch was Gutes rüber zu uns, nicht nur was Negatives. Jedenfalls die Gemeinde, junge Erwachsene, wo sich regelmäßig im Café getroffen hatten. Und die Gruppe ist gewachsen und gewachsen und gewachsen, weil einfach eine Ehrlichkeit da war. Und es ging so weit, zu einem bestimmten Lied durfte jeder knuddeln, also jeder in den Arm nehmen. Und es war immer in diesem Sonntag oder Samstag, wo sie sich halt getroffen hatten, zwei junge Leute da mit so schwarzen Kutten, so Gruftis, ihr kennt es vielleicht so, es sind, also ich glaube, das wollt ihr gar nicht wissen, was es wird, also extrem negativ im Leben, höflich formuliert. Soll heißen, in dieser Phase des Knuddelns, sie sind so lange dort gewesen, bis die Knuddelphase war und auf einmal waren sie weg. Und so ging es immer wieder, bis der Pastor oder der Jugendleiter dann gesagt hatte, Mensch, jetzt muss ich doch mal fragen, was die Jungs eigentlich bewegt, überhaupt zum Kommen. Und nach der Knuddelphase sind sie weg. Und der Pastor geht auf sie zu und sagt, Jungs, was bewegt denn euch überhaupt zum Kommen? Und dann sagen sie was ganz Interessantes. Das einzigste Mal, wo ich umarmt war und Liebe empfange, eine echte Liebe, ist genau hier in diesem Ort, an genau diesem Punkt. Mit dem, was der Bernhard gerade gesagt hat, wenn was Neues in die Gemeinde reinkommt und in deinem Leben, im Alltag, eine neue Situation kommt, dann gib diese echte Liebe, weil es gibt genug Menschen, die diese Liebe noch gerne empfangen haben. Wir haben genug davon, was Gott uns eben geschenkt hat, diese echte Liebe, die wir gern weitergeben dürfen. Dankeschön, Bernhard, auch der Ausflug, die schwäbische Mundart, fand ich total nett, des Schwabens. Eins noch für euch, Willi hat am Montag, jetzt morgen die Untersuchung, wo es mal schauen, was dann auf uns rauskommt, wir glauben an das Gute, was wir auch gerade gebetet, nochmal proklamiert haben. Und wir wollen auch euch einladen am Samstag und am Samstag eigentlich einen Tag des Fastens, gerade für Willi und logischerweise jeder, wo krank ist, auch für den Wolfgang, für jeder, wo krank ist, auch einen Tag des Fastens einzulegen. Und am Sonntag dienen uns nochmals Duran. Und da möchten wir auch hier am Sonntag auch logischerweise kurz für die Situation beten. Also Samstag, wer Freiheit hat, einen Tag nichts zu essen. Ja? Okay. Wollen wir abschließen und ich möchte abschließend beten und dann den Sonntag, wo wir dann auch genießen. Haben wir ja schon genossen. Herr Jesus, danke für dein Reden heute Morgen. Es ist immer so schön, sich zu fallen zu lassen, zu hören und auch nicht nur zu hören, auch dann zu tun. Und Vater, ich möchte darum beten, dass wir das Gehörte in unserem Herzen bewegen und sehr wohl nicht nur die kommende Woche, unser Leben würde ich danach ausrichten, von der Fülle Gottes weiter zum Geben. Ich möchte eine Gemeinde segnen im Namen Jesus, der Herrlichkeit und Bewahrung Gottes anbefehlen und einfach, dass die Leidenschaft hat zu dir, mehr und mehr Raum gewinnt. Sei du geehrt bei jedem Wort, was wir sprechen, jeder Gedanke, was uns beschäftigt, sei du geehrt. Amen. Gottes Segen, schönen Sonntag, macht's gut.